Meister, was muss ich Gutes tun, um das ewige Leben zu gewinnen? Diese Frage an Jesus in Matthäus 19,16 ist Titel unserer heutigen Katechismus-Sendung. Und dazu grüßt Sie alle herzlich Gregor Dornis zu dieser Sendung mit dem Passionistenpater Lukas Temme aus Schwarzenfeld. Wir sind ja an dieser Stelle am Mittwoch durchaus immer wieder beschäftigt im Katechismus mit den 10 Geboten. Und das ist ein eigener kleiner Abschnitt im Katechismus. Das ist der zweite Abschnitt im dritten Teil, wo es ja um moralische Fragen geht, um Fragen des Zusammenlebens etc. Und da, wie gesagt, gibt es einen eigenen Abschnitt zu den 10 Geboten. Und die erste Frage, die das Kompendium stellt, wenn es um die 10 Gebote geht, ist eben genau dieser Satz: Meister, was muss ich Gutes tun, um das ewige Leben zu gewinnen? Und der Kommentar des Kompendiums des Katechismus dazu: Dem jungen Mann, der diese Frage stellt, antwortet Jesus: Wenn du das Leben erlangen willst, halte die Gebote. Und dann fügt er hinzu: Komm und folge mir nach. Zur Nachfolge Christi, so das Kompendium, zur Nachfolge Christi gehört das Halten der Gebote. Das Gesetz wird nicht abgeschafft. Der Mensch wird aufgefordert, es in der Person des göttlichen Meisters wiederzufinden. Des göttlichen Meisters wiederzufinden, der es in sich selbst vollkommen erfüllt. Seine ganze Bedeutung offenbart und seine bleibende Gültigkeit bezeugt. Meister, was muss ich Gutes tun, um das ewige Leben zu gewinnen? Gedanken dazu heute von Pater Lukas Temme. Vor einigen Jahren war er hier bei uns zu Gast, und was er zu dieser Frage zu sagen hatte, insbesondere mit Blick auf die 10 Gebote, da hören wir heute nochmal hinein.
Grüß Gott, Pater Lukas.
Grüß Gott. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie auch jetzt herzlich. Ich habe die heutige Sendung unter das Thema, unter die Überschrift könnten wir sagen, gestellt: Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu gewinnen? Es soll uns hinführen zu einem groben Überblick, zu einem Draufschauen auf die 10 Gebote im Allgemeinen. Das ewige Leben gewinnen. Wir könnten salopp sagen, heilig werden. Würden Sie heute Mittag in irgendeiner Fußgängerzone einer größeren Stadt die Leute fragen, ob sie heilig werden wollen, sie würden wahrscheinlich belächelt oder wenn nicht sogar als verrückt abgetan werden. Wer will denn heute noch heilig werden? Was meint heilig überhaupt? Um es auf einen Nenner zu bringen, könnte man sagen, heilig werden meint nichts anderes als ein Leben im Sinne Gottes glücken zu lassen. Fragen Sie die Personen, die Sie wahrscheinlich auf die erste Frage angelächelt haben, ob sie wollen, dass ihr Leben glückt. Ich denke, so werden alle mit Ja antworten. Aber wo liegt denn hier unser Problem? Ich denke, es liegt in der Verschiebung des Mittelpunktes. Weil es früher bei den meisten Menschen Gott und es war alles auf ihn ausgerichtet. Er war der Mittelpunkt, um den sich alles drehte, ein Leben in den Augen Gottes glücken zu lassen, also so zu tun, dass es Gott gefallen könne, dass es vor ihm Bestand haben könne. So haben wir doch heute einen ganz anderen Mittelpunkt, um den sich das Leben der Menschen dreht, nämlich er selbst. So ist es nur verständlich, wenn der moderne Mensch alles tut, um sich selbst zu gefallen, um sich selbst zu verwirklichen, dass sein Leben um seiner selbst willen glückt, dass es gar nicht so wichtig ist, was es denn in den Augen Gottes für eine Bedeutung habe, sondern dass es in seinen Augen glückt. Und erst später merken viele eigentlich erst, dass es doch nicht so geglückt ist in der Tiefe des Herzens. Keine Zeit oder in keiner Zeit war es so schwierig, Menschen zur Stille zu führen, Menschen zur Ruhe kommen zu lassen. Wir leben in einer Zeit, die immer in Action sein muss, immer in Bewegung. So als wolle sie nicht zur Ruhe kommen und bloß nicht die Fragen, die wesentlichen Fragen des Lebens zu stellen, die Fragen nach dem Sinn meines Lebens, nach dem Tiefen, nach den Gründen meines Lebens. Wenn wir nun in das eben erwähnte Evangelium schauen, fällt uns auf, dass Jesus sagt, wenn du aber das Leben haben willst, halte die Gebote. Fällt Ihnen was auf? Jesus spricht hier vom Leben, nicht nur vom ewigen Leben. Er meint also genauso das irdische Leben, wie das Leben in der Anschauung Gottes. Die Gebote sind damit nicht der Weg, der uns auf ein glücklicheres Leben in der Vollendung, in der Ewigkeit führen soll. Sie sind uns vielmehr schon Hilfen auf unseren Weg in einem geglückten Leben hier, in diesem Leben. Jesus übernimmt im Matthäusevangelium die 10 Gebote des Alten Testamentes und verdeutlicht diese noch mehr, wenn er sagt, ihr habt gehört, dass den Alten gesagt worden ist, du sollst nicht töten. Ich aber sage euch, jeder, der seinen Bruder auch nur zürnt, soll dem Gericht verfallen sein. Wenn wir nun im Hinterkopf haben, wie das Verhältnis Gottes zu seinem auserwählten Volk ist, denken wir an die Offenbarung, ja, wie es am Sinai, ich bin, der ich bin da. Oder denken wir an den Auszug Israels aus Ägypten, wo Jahwe sagt, ich bin Jahwe, dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat, aus dem Sklavenhaus. Immer wieder wird hier die Treue Gottes zu seinem Volk betont. Wie sehr sich das Volk auch von ihm abwendet. Gott wirbt immer wieder von Neuem um sein Volk, wirbt immer wieder um die Treue seines Volkes. So wird deutlich, dass die Gebote, die übrigens direkt an den Bundesschluss mit Gott gegeben werden, als Sinn haben, die Ordnung des Bundes zu bewahren, sozusagen als Erfolgsgarantie auf dem Weg des Heiles. Und wenn Jesus diese Gebote aufgreift und sie noch einmal präzisiert, ich denke, dann wird klar, wie bedeutend diese Gebote für unser geglücktes Leben, für unseren Weg in die Freiheit der Kinder Gottes ist. Nun haben einige schlaue Köpfe heute mit dem Gebot der Gottesliebe und der Nächstenliebe so ihre Probleme und denken, damit seien die 10 Gebote überholt. Denen sei der heilige Paulus mit seinem Römerbrief ans Herz gelegt. Wer den Nächsten liebt, hat das Gesetz erfüllt. Denn die Gebote, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren und alles andere, sind in dem einen Satz zusammengefasst, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Also hier wird deutlich, dass es um die Vollendung geht. Der Dekalog, also die 10 Gebote, bilden letztendlich eine Einheit. Sie bedingen einander, also ich kann Gott nicht lieben, wenn ich meinen Nächsten, die Geschöpfe, nicht liebe, aber auch umgedreht. Ich kann die Menschen nicht wahrhaft lieben, wenn ich Gott nicht liebe. Aber eigentlich ist im Dekalog auch das sogenannte Naturgesetz ganz enthalten. Wenn zum Beispiel uns der heilige Kirchenvater Irenäus von Lyon schreibt, vom Anfang an hatte Gott die natürlichen Gebote in die Herzen der Menschen gepflanzt. Er begnügt sich zunächst damit, an sie zu erinnern. Das war der Dekalog. Meint, auch wenn ich nicht an Gott glaube, kann ich erkennen, dass zum Beispiel Ehebruch oder die Lüge etwas Schlechtes ist. Können erkennen, müssen nicht, aber wir können es erkennen. Der heilige Bonaventura sagt es noch einmal ganz anders. Er sagt, durch die Sünde sei die Vernunft des Menschen so verdunkelt und Gott habe deshalb den Dekalog gegeben, um den Menschen noch einmal wach zu rütteln, um den Menschen noch einmal diese Gebote ins Herz zu pflanzen und sie ihnen quasi noch einmal vom Neuen vorzulegen. Doch noch einmal zum Anfang. Die Gebote sind eine Garantieerklärung zum Heil. Für hier und in der Ewigkeit. Unser heutiges Problem ist, glaube ich, dass wir die Gebote als eine Einschränkung unserer scheinbaren Freiheit sehen. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Sie führen uns, wenn wir uns führen lassen, durch die Anleitung zum moralisch Guten, zur eigenen, zur persönlichen, vor allem aber, was eigentlich das Wichtigere ist, zu einer lebendigen Beziehung zu Gott. Wie oft schieben wir durch die Sünde, ja ich will sagen, eine Mauer zwischen Gott und uns. Und weil diese Gebote von Gott selbst geoffenbart, also gegeben sind, so sind sie uns unabänderlich, zeitlos gültig und niemand kann von ihnen dispensieren. Doch heute, in einer Zeit, wo Gott nicht mehr diesen Mittelpunkt unserer Gesellschaft bildet, in den Augen der Menschen, Gott bleibt auch dann, wenn der Mensch das gar nicht mehr wahrhaben will, der Mittelpunkt, also wenn der Mensch Gott aus dem Mittelpunkt seines Bewusstseins verdrängt, dann stehen wir in dieser großen Gefahr im Umgang mit den 10 Geboten, dass sie der Beliebigkeit, ja ich möchte fast sagen, dem Desinteresse und der Gleichgültigkeit anheimgegeben werden. Gleichgültigkeit dem Willen Gottes gegenüber und somit den 10 Geboten gegenüber. Und die Frage ist dann noch, welche Auswirkungen das auf unser Leben, auf unser Tun und auf unser Denken auch als Christen haben kann. Ein Beispiel. Das 3. Gebot. Gedenke, dass du den Sabbat heiligst, also für uns Christen den Sonntag heiligst. Der Messbesuch an den kirchlichen Feiertagen ist somit die Erfüllung des 3. Gebotes. Schaut man auf unsere Gottesdienstbesucher, so stellt man fest, dass die Zahlen sich doch drastisch geändert haben und in Deutschland etwa 15% der Katholiken den Sonntagsgottesdienst besuchen. Und auch bei der von Gott geforderten Sonntagsruhe nehmen wir das eigentlich gar nicht mehr so genau, sehen das alles gar nicht mehr so eng. Wer wird denn da so kleinlich sein? Aber es ist, wenn keine Notwendigkeit besteht, trotzdem ein Verstoß gegen dieses 3. Gebot. Spricht man die Menschen darauf an, so bekommt man oft zu hören, ja, das war früher so, heute ist das alles nicht mehr so wichtig. Wer wird denn noch so eng sein? Hier sehen wir, was die Gleichgültigkeit gegenüber diesen Geboten Gottes bewirkt. Eine andere große Gefahr, in der wir vielleicht noch stehen, ist genau das Gegenteil, nämlich dass wir die Gebote um ihrer selbst willen, also um eine Moralisierung willen halten und aus dem Glauben herausfallen. Doch eine Moral, welche nicht auf Gott und dem Glauben beruht, wird schnell zu einer Heuchelei. Von Glück und Freiheit keine Spur. Es wird uns nur gesagt, dass wir nicht so leben können, wie wir gern möchten. Auch hier ein Beispiel. Wenn ich nur die Ehe nicht breche, weil es verboten ist und nicht, weil ich meinen Ehepartner liebe und mir etwas an dem Bund, den ich mit ihm geschlossen habe, liegt, dann wird das nicht der Weg zur Freiheit und zum Glück sein, sondern es ist eigentlich eine Heuchelei, denn der Bund wird nicht mehr von der Liebe getragen, die man sich zu Beginn dieses Bundes geschworen hat. Unser Leben wird sich also immer wieder zwischen diesen beiden Polen hin und her bewegen, zwischen der Gleichgültigkeit und zwischen dem Moralisieren, zwischen dem an der Oberfläche bleiben. Wichtigste Aufgabe dieser Gebote ist es jedoch, wie schon gesagt, uns den Weg in die große Freiheit mit Gott zu zeigen und zu führen. Ich fand einmal in einer anderen Bibelübersetzung etwas sehr Interessantes. Dort stand nicht, du sollst nicht stehlen oder du sollst nicht die Ehe brechen oder du sollst nicht Begehren deines Nächsten haben und gut, sondern dort stand, du musst nicht stehlen oder du musst nicht die Ehe brechen. Da wird meiner Meinung nach etwas sehr Schönes deutlich, dass uns hier gesagt wird, du brauchst hier nicht zu stehlen, du brauchst nicht die Ehe zu brechen, um ein geglücktes Leben führen zu können, um in die Freiheit gelangen zu können. Wenn wir diesen Weg gehen in Treue und im Vertrauen darauf, dass der Herr mit seiner Güte und Barmherzigkeit bei uns ist und dass seine Kraft in uns das Wollen und das Vollbringen bewirken kann, diese Gebote zu halten und aus diesen Geboten zu leben, dann wird unser Weg in eine Freiheit führen, die wir uns jetzt vielleicht noch gar nicht vorstellen können. Aus diesem Bewusstsein heraus können wir als gottgeliebte Sünder, die wir immer sein werden, leben. Dies meint natürlich nicht, dass wir jetzt munter drauf lossündigen sollen, aber das Halten der Gebote wird mehr und mehr zu einer Antwort auf die Liebe Gottes, denn Gott ist der, der uns zuerst geliebt hat. Haben Sie sich eigentlich schon einmal gefragt, warum es gerade 10 sind? 10 Gebote? Warum nicht 7 oder 15? Im Judentum ist die Zahl 10 die Zahl der Fülle. So drückt sich in den 10 Geboten der umfassende Wille Gottes. Wir könnten sagen, sie enthalten die Grundregeln für das Verhältnis Gottes zum Menschen und des Menschen untereinander. Wenn Sie in ältere Kirchen kommen, ist oft an der Kanzel eine Darstellung der 10 Gebote angebracht, in Form von 2 Tafeln. Doch anstatt, dass auf jeder dieser beiden Tafeln 5 Gebote stehen, so stehen auf dem einen 3 und auf der anderen 7. Das ist leicht erklärt. Die erste Tafel enthält die Gebote 1 bis 3, welche das Verhältnis Gott und Mensch ordnen. Wir sagen dazu, sind die göttlichen Gebote. Wobei die zweite Tafel das Leben der Menschen untereinander regelt. So werden Gott seine Ehre und den Menschen sein Leben und Eigentum geschätzt und gewürdigt. Im Grunde sind es wichtige religiöse und moralische Grundwerte, die uns diese 10 Gebote sichern, wie zum Beispiel im 8. Gebot die Wahrheit oder im 4. Gebot die Familie, im 2. Gebot die Ehrfurcht vor Gott. Immer wieder werden wir entdecken, werden wir herausfinden, wie wichtig es ist, diese Gebote auch in unserem Alltag hineinzutragen, immer wieder neu sie von vorn durchzubuchstabieren und auch in unsere Gesellschaft vom Neuen lebendig werden zu lassen. Hatten wir im ersten Teil jetzt darüber nachgedacht, dass die Gebote zu Pfeilern unseres Glaubens, zu Pfeilern unseres Denkens und Handelns werden sollen, möchte ich noch einmal die Frage stellen, sind sie Ausdruck der Freiheit? Schauen wir mal auf die Einleitung des Dekalogs. Der beginnt ja mit den Worten, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Sklavenhaus Ägyptens herausgeführt hat. Ein Widerspruch? Es wird sich alles darum drehen, ob ich Vertrauen aufbringe, Vertrauen in Gott, dass er mich wirklich Wege des Heiles führt und ob ich diese gehen will. Es geht Gott ganz allein nur darum, den Menschen, und zwar jeden Einzelnen, diesen Weg des Heiles zu weisen. Wege in Glück und in die Freiheit. Doch was ist Freiheit eigentlich? Freiheit im christlichen Sinn. Meint Freiheit, dass ich tun und lassen kann, was ich gerade will, ohne Rücksicht auf Verluste? Wohl kaum. Freiheit ist in erster Linie Entscheidungsfreiheit, also frei sein von Zwängen, die Möglichkeit, sich zu entscheiden. Aber wirkliche Freiheit ist doch noch mehr, oder etwa nicht? Es gibt das Beispiel mit dem Esel, der zwischen zwei Heuhaufen wählen muss. Solange er in seiner Wahl völlig frei in der Mitte stehen bleibt, muss er hungern. Die reine Entscheidungsfreiheit macht ihn nicht satt. Erst wenn er wirklich eine Entscheidung trifft, kann er an einem dieser Haufen das Heu fressen. Ich denke, so erkennen wir, dass zur Freiheit gehört, dass ich sie auch gebrauche. Und es ist ja nichts anderes, als sich zu entscheiden für etwas, aber auch zugleich gegen etwas. Es ist interessant, wenn Sie mal sich die Mühe machen und auf Ihr Leben zurückschauen, wie oft Sie sich in Ihrem Leben schon entscheiden mussten. Wie oft haben Sie sich in Ihrem Leben entschieden und in dieser Entscheidung andere Möglichkeiten ausgeschlossen. Sie haben sich für einen Lebenspartner entschieden und damit alle anderen ausgeschlossen. Sie haben sich für einen Beruf entschieden und damit alle anderen ausgeschlossen. Und damit auch viele Möglichkeiten ungenutzt gelassen. Aber gerade nur da, wo ich mich entscheide, wird sich mein Leben ändern. Zum Guten oder zum Schlechten. Und hier wird auch gleich deutlich, dass wir uns keine Zeit lassen können für unsere Entscheidungen. Sicherlich sollen wir unsere Entscheidungen gut überdenken und nicht aus dem Stegreif heraus handeln, aus einer Laune heraus entscheiden. Aber die Einstellung, aus dem Lebensfluss einfach herauszutreten und sozusagen von heute auf morgen ein begeisterter Christ zu sein, dies wird wohl wenigen gelingen. Wir müssen irgendwann eine Entscheidung treffen. Wir können sie nicht endlos vor uns herschieben. Und wir können vor manchen Fragen nicht endlos lange unschlüssig stehen bleiben. Wenn wir uns nicht entscheiden, dann entscheidet irgendwann jemand anders für uns. Es ist eine Illusion, dass wir unsere Entscheidungsfreiheit einfach so aufrechterhalten können. Je weniger wir entscheiden, umso mehr Entscheidungen werden uns abgenommen. Je weniger wir unsere Freiheit gebrauchen, umso unfreier werden wir. Umso mehr wird für uns entschieden. Wir haben bei unserer Taufe alle die Taufgnade geschenkt bekommen. Je mehr wir uns unschlüssig zwischen den beiden Heuhaufen, den des Himmels und den der Erde, hin und her laufen, umso schwächer werden wir, aus dieser Taufgnade heraus zu leben, sie zu entfalten in unserem Leben, sie fruchtbar werden zu lassen. So können wir, denke ich, gut erkennen, dass uns die 10 Gebote Wege von einer Entscheidungsfreiheit hin zu einer gelebten Freiheit führen wollen. Und nun versuchen Sie einmal, Freiheit ohne Gott zu denken. Ich denke, dass das schwierig wird. Wenn Sie Gott weglassen, rutscht sofort irgendjemand anderes an diese Stelle. Wir reden dann immer von Götzen. Und unsere Freiheit hat ja ein Ziel. Der Mensch ist frei, um zu lieben. Er ist frei, um Gott die Antwort der Liebe zu geben. Damit ist unsere Freiheit nicht mehr neutral, sondern sie ist auf Gott ausgerichtet. Sie ist also keine blinde Freiheit, die in ihrer Gier nach Erfüllung, möglichst vielen Möglichkeiten auszuschöpfen, strebt. Sie soll eine sehende Freiheit sein, die auf Gott schaut, mit dem Herzen, welches sie in Freiheit auf ihn ausrichtet. So sind alle Möglichkeiten und Entscheidungen, die uns Gott näher bringen, Entscheidungen, in denen wir unsere Freiheit sinnvoll gebrauchen. Bei Entscheidungen gegen Gott sprechen wir immer von Sünde und vom Bösen. Wir haben unsere Freiheit nicht als etwas, was wir gut aufbewahren können, sondern wir müssen sie einsetzen. Die Erfahrung lehrt, die Sünde, die Entfernung von Gott und seinen Geboten macht den Menschen immer weiter unfrei. Wenn die Sünde sich häuft, wird sie zum Laster. Der Mensch erstickt daran. Er ist nicht mehr frei. Seinen Entscheidungen und vor allen Dingen, er ist nicht mehr frei, seinen Weg auf Gott zuzugehen und mit ihm zu gehen. Unheilvolle Beziehungen und lasterhafte Gewohnheiten abzulegen. Das fordert dann oft einen langen und schmerzlichen Weg der Umkehr. Vielleicht haben Sie schon einmal die Erfahrung gemacht, dass wir intensiv Gott erfahren, wenn wir zum Beispiel nach der Beichte aus dem Beichtstuhl gehen, wenn wir dieses tiefe Gefühl der Freiheit haben. Also ein Leben mit Gott und nach seinen Geboten schenkt uns eine innere, tiefere Freiheit. Ich denke, der Grund liegt auf der Hand, da Gott kein Tyrann ist, der uns mit Geboten quälen will. Nein, die Gebote offenbaren nicht seine Willkür, sondern seine Liebe. Natürlich sehen wir das manchmal nicht ein, aber sind wir da nicht wie die Kinder? Wie oft sehen Kinder nicht ein, dass das, was ihre Eltern sagen und wollen, das Richtige für sie ist? Jesus macht den Zusammenhang zwischen den Geboten und Gott beim letzten Abendmahl noch einmal deutlich, wenn er sagt, wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Doch warum tun wir uns immer noch so schwer mit diesen 10 Geboten, oftmals sehr locker und oftmals so eng? Die Enge im Umgang mit den Geboten sollte nach dem Konzil weichen, aber auch eine große Unsicherheit hat sich scheinbar breit gemacht. Nur so lässt sich die Frage erklären, die ich immer wieder im Beichtstuhl gestellt bekomme und in meiner Seelsorge an den Kranken: Gelten denn eigentlich die 10 Gebote noch? Oder andere, die vorwurfsvoll anklagen: Inzwischen macht doch jeder, was er will. Und wieder andere sagen: Hier lasse ich mir doch von der Kirche nichts reinreden. Das mache ich mit meinem Gewissen aus. Gelten die 10 Gebote heute noch? Ich denke, die 10 Gebote gewinnen bei der allgemeinen Suche nach vernünftigen Grenzen unserer Freiheit größte Bedeutung, da sie einen Maßstab vorgeben, der nicht auf eine momentane Stimmung beruht oder einem philosophischen Lehrgebäude steht, sondern auf Gott. Wenn wir auf Jesus blicken, dann gibt er im Zusammenhang mit den 10 Geboten, die wir an die Menschen von heute weitergeben können, ganz klar: Die Gebote sind für die Menschen da. Mit dieser Antwort sind wir eingeladen zu lernen, dass Gott hinter den 10 Geboten als der sorgende Vater steht, dem das Wohl der Menschen, seiner Geschöpfe am Herzen liegt. Gott bietet in diesen 10 Worten, so nennt sie übrigens das Alte Testament, den Menschen einen Bund an. Ein Bund beruht auf Partnerschaft und Vertrauen, nicht auf Drohung und Angst. Das Volk Israel wird im Laufe seiner Geschichte immer wieder die Erfahrung machen, dass es ihm gut geht, wenn es den 10 Geboten des Bundes vertraut, dass es sich selbst schadet, wenn es die 10 Gebote des Bundes vergisst. So geht es zum Beispiel im 1. Gebot darum, dass Gott für uns alleiniger Gott bleibt, damit sich nicht Menschen oder Sachzwänge zum Gott in uns aufschwingen und uns die Freiheit nehmen. So lädt uns das 3. Gebot ein, an Gottes Sabbatruhe teilzunehmen, weil Leben mehr sein muss als Arbeit und Geld verdienen. Wir können alle Gebote so durchgehen und werden erkennen, sie bieten dem Menschen die Chance für ein geglücktes Leben in der Freiheit durch die Bindung an Gott. In den 10 Geboten hat uns Gott gleichsam den Rohbau eines Hauses hingestellt. Die Mauern und das Dach stehen. Die Zimmer müssen wir bildlich gesprochen selbst einrichten. In jenem Geist der Liebe, aus dem Jesus gelebt hat. Wir Christen sollten die Menschen von heute in dieses Haus einladen, um ihnen zu zeigen, dass die 10 Gebote Gottes für die Zukunft unserer Gesellschaft ein gutes Zuhause sein können. Darum müssen wir aber selbst davon überzeugt sein, dass sie das auch können. Und wir sollten sie wenigstens aufzählen können, aber auch erklären können, was mit ihnen gemeint ist und wie wir daraus unser Leben gestalten.
Das war Pater Lukas Temme, Passionist aus Schwarzenfeld, mit Gedanken zur Überschrift des Punktes 434 im Kompendium des Katechismus: Meister, was muss ich Gutes tun, um das ewige Leben zu gewinnen? Das haben wir auf einer CD als Audiomitschnitt für Sie beziehungsweise in Kürze auf horeb.org in unserem Podcast- und Downloadbereich horeb.org. Hier im Programm folgt jetzt um 17.15 Uhr die Reihe zum Nachdenken. Bleiben Sie dran. Mein Name ist Gregor Dornis. Danke Ihnen allen hier fürs Dabeisein und für all Ihre Unterstützung für unsere Arbeit, sei es im Gebet, im Opfer oder natürlich Ihre Spende. Ein herzliches Vergelt's Gott dafür.